Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Radl Info vom Dienstag, den 27. Januar. Herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um Folgendes. Zuerst geht es um ein brandaktuelles Thema. Im Iran schlägt das Regime Proteste blutig nieder. IranerInnen in der Schweiz sollen nun nicht mehr in ihr Heimatland zurückgeführt werden, doch das alleine reiche nicht.
Wir brauchen mindestens einen Aufenthaltsstatus, um normal zu leben.
Dann ein Thema, das zwar in Vergessenheit gerät, aber wieder aktuell wird. Asbest in der Schweiz. Nun sorgt eine Änderung im Unfallversicherungsgesetz für eine nachhaltige Entschädigung von Asbestopfern.
Das ist ein unglaublicher Erfolg. Und da sind wir natürlich dankbar, erstens, dass sie es überhaupt angeboten hat und dann auch, dass die Politik so entschieden hat.
Das erzählt Urs Berger, Präsident der Stiftung Entlastungsfonds für Asbestopfer, im zweiten Teil der Sendung. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet heute Sarah Heinzmann. Schön, dass ihr uns zuhört.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir schauen zuerst zu den Nachrichten des Tages und schauen nach Minneapolis. Da soll ein Teil der ICE-Agenten abgezogen werden. Unter ihnen soll auch der Einsatzleiter Gregory Bovino sein. Das hat der Bürgermeister der Stadt bekannt gegeben. Bovino wurde zum öffentlichen Gesicht der Offensive der Trump-Regierung in Minneapolis. Er wird voraussichtlich heute noch die Stadt verlassen. Bovinos Abgang erfolgt inmitten einer Neuausrichtung des Weißen Hauses nach der tödlichen Erschießung des 37-jährigen Intensivpfleger Alex Pretty durch die ICE-Agenten. Die Demonstrationen in Minneapolis halten an. Die Nachricht von Bovinos Abreise hielt Dutzende von Demonstrierenden nicht davon ab, sich vor einem Hotel zu versammeln, in dem sie Bovino vermuteten. Das berichtet der britische Guardian. Nach Frankreich. Frankreich will den Zugang zu sozialen Medien regulieren, und zwar für Jugendliche unter 15 Jahren. Ein Gesetz soll ab Herbst gelten. Die französische Nationalversammlung hat für ein solches Verbot gestimmt. Nun muss noch der Senat darüber entscheiden. Damit folgt Frankreich dem Beispiel Australiens. Da sind soziale Medien für Jugendliche unter 16 Jahren seit rund einem Monat verboten. Heute ist der internationale Tag zum Gedenken der Opfer des Holocaust. 81 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz gedenkt auch die offizielle Schweiz allen Opfern, die unter dem Nationalsozialismus und seiner systematischen und großflächigen Vernichtungspolitik leiden mussten, so die Botschaft des Bundespräsidenten Guy Parmelin. Damit macht Parmelin besonders auf das Schicksal der Schwestern Eva Koralnik und Vera Rothenberg aufmerksam. Sie sind Schweizer Überlebende des Holocaust in Ungarn. Aus ihrem Leben sollten Lehren für heutiges und zukünftiges Handeln gezogen werden, so Parmelin. Dass der Antisemitismus nun vielerorts, auch in der Schweiz, wieder aufkeime, müsse ernst genommen werden. Wir schauen in den Kanton Tessin. Da wurde eine parlamentarische Untersuchungskommission eingesetzt. Es geht um einen Skandal in der rechten Lega-Partei. Aktive und ehemalige Lega-Mitglieder sollen sich im Zusammenhang mit einem Medizinalunternehmen bereichert haben, das berichtet SRF. Gestern hat der Tessiner Große Rat der Einsetzung einer parlamentarischen Untersuchungskommission zugestimmt. Eine parlamentarische Untersuchungskommission ist das schärfste Mittel, das ein Parlament in der Schweiz ergreifen kann. Die Stadt Biel lanciert ein Pilotprojekt gegen häusliche Gewalt. Das Projekt Tür an Tür soll die Quartierbevölkerung sensibilisieren. NachbarInnen werden ermutigt, Betroffene von häuslicher Gewalt in geeigneter Form zu unterstützen. Zudem werden Schlüsselpersonen in den Quartieren ausgebildet. Diese geschulten Personen wirken in ihrem Umfeld darauf hin, dass häusliche Gewalt nicht mehr erduldet oder gar toleriert werde, so die Stadt Biel. Biel wurde dabei von der Stadt Bern beeinflusst. Hier gibt es ein ähnliches Projekt seit rund 2 Jahren. damit in die Stadt Bern. In Bern wurde gestern erneut demonstriert, um auf die Situation in Nordostsyrien aufmerksam zu machen. Rund 500 Personen zogen vom Bundesplatz zur US-Botschaft und von da wieder zurück auf den Bundesplatz. Die Demonstration verlief friedlich. Die Demonstrierenden hätten laut der Zeitung Der Bund ein eigenes Sicherheitsteam aufgeboten, das den Umzug begleitete. Bereits letzte Woche fanden in Bern mehrere Kundgebungen zu der Situation im als Rojava bekannten Nordostsyrien statt. Auch für heute Abend ist eine Mahnwache organisiert. Und zum Schluss, die Stadt Bern wächst. Ende letzten Jahres lebten in der Stadt Bern knapp 147.000 Menschen. Das sind rund 400 Personen mehr als noch im Jahr zuvor. Verantwortlich für das Wachstum ist die ausländische Wohnbevölkerung. Sie verzeichnet sowohl mehr Zuzüge als auch mehr Geburten. Bei der Schweizer Bevölkerung sind beide Saldi hingegen negativ. Insgesamt kamen 54 Kinder mehr zur Welt als noch im Vorjahr, ein Plus von rund 4%. Das zeigen die neuesten Zahlen von Statistik Stadt Bern. Das waren die Nachrichten des Tages mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Sarah Heinzmann. Damit noch ein kurzer Blick auf das Wetter. Heute Dienstag bleibt es mehrheitlich bewölkt und regnerisch bei Temperaturen von um die 4 Grad.
Rabe Info.
Seit Monaten protestieren abgewiesene Asylsuchende aus dem Iran regelmäßig vor dem Staatssekretariat für Migration, kurz SEM. Sie fordern eine Änderung des Schweizer Asylsystems. Auch gestern haben sich erneut rund ein Dutzend IranerInnen in Wabern versammelt. Doch diesmal war einiges anders. Das hat mit den Massenprotesten und der Niederschlagung der Proteste im Iran zu tun. Und auch damit, dass das SEM angekündigt hat, seine Praxis zumindest vorläufig anzupassen. Nabiu war vor Ort.
Reza holt zweimal tief Luft, bevor er diesen Montag an der Tram-Endstation in Waban seine Rede beginnt. Seit letztem April veranstaltet der Iraner hier vor den Büros des Staatssekretariats für Migration SEM Kundgebungen. Monat für Monat stehen sie da, er und seine Gruppe mit dem Namen Empathie und Einheit, und protestieren gegen die Asylpraxis des SEM. Doch diesen Monat soll es um die Situation im Iran gehen. Deshalb beginnt Reza die Kundgebung mit einer Schweigeminute für all jene IranerInnen, die während der Massenproteste umgebracht wurden. Später kommen die Anwesenden doch auf ihre Situation und die Praxis des SEM zu sprechen.
Wir leben seit Jahren in der Unsicherheit. Seit Jahren sind wir weder hier noch dort. Seit Jahren schweben wir zwischen Himmel und Erde, ohne physische Sicherheit, ohne eine klare Zukunft, ohne die Möglichkeit, ein echtes Leben aufzubauen.
Die Gruppe Empathie und Einheit fordert Schutz und Perspektiven für abgewiesene Asylsuchende aus dem Iran. Denn das SEM will sie zur Rückkehr bewegen. In seltenen Fällen führen die Behörden gar Rückführungen durch. Ein negativer Asylentscheid bedeutet, die Geflüchteten müssten zurück in den Iran. Ein Ort, an dem sie erwarten, Verfolgung und Repression ausgesetzt zu sein. Das SEM beurteilt solche Fälle jeweils individuell. Glaubt die Behörde die Fluchtgeschichte nicht oder kommt sie bezüglich der Gefahr bei einer Rückkehr zu einer anderen Beurteilung, verfügt sie die Wegweisung. Die veränderte Lage im Iran hat aber auch Auswirkungen auf diese Praxis. Wie ebenfalls am Montag bekannt wurde, will das SEM gewisse Asylgesuche aus dem Iran vorerst zurückstellen. Es handelt sich um jene Gesuche, bei denen ein negativer Entscheid oder eine Wegweisung zu erwarten ist. Derzeit könne das SEM nicht beurteilen, ob eine Wegweisung zumutbar wäre oder nicht. Für Firozeh Miandar ist das ein richtiger Schritt. Auch sie engagiert sich in der Gruppe Empathie und Einheit. Sie ist dem SEM dankbar für diesen Entscheid.
Aber in dieser Situation ist mir diese Frage offen, ob wirklich ein Massaker benötigt war, damit die unsichere Situation im Iran anerkannt wird. Warum musste das so sein?
Außerdem reiche ein Rückführungsstopp nicht aus. Denn die abgewiesenen IranerInnen wollen hier ein normales Leben führen, bis sie sicher in ihr Land zurückkehren können.
Wir brauchen mindestens einen Aufenthaltsstatus, eine Aufenthaltsbewilligung, um normal zu leben.
Ein solcher Aufenthaltsstatus könnte etwa eine vorläufige Aufnahme sein. Doch eine solche will das SEM nicht erteilen, wie es auf Anfrage schreibt. Derzeit seien kaum verlässliche Angaben zum Iran verfügbar. Deshalb lasse sich nicht abschließend beurteilen, ob eine Wegweisung zumutbar sei oder nicht. Bei den IranerInnen an der Kundgebung bleibt derweil die Hoffnung, dass die Proteste zum Sturz der Regierung führen und damit eine Rückkehr für sie alle bald denkbar wird.
Ein Regime, das 47 Jahre lang mit Unterstützung westlicher Staaten überlebt, steht heute in seinen letzten Tagen und wird bald für immer in den Müllhaufen der Geschichte wandern. Und am Tag der Freiheit, wir werden freiwillig zurückkehren.
Rabe Info.
In der Schweiz kümmert sich eine Stiftung um Asbestopfer. Die Stiftung Entschädigungsfonds für Asbestopfer wurde vor mehr als 10 Jahren auf Anregung des Bundesrates gegründet. Über 17 Millionen Franken wurden bisher als Entschädigungen ausbezahlt. Bisher war die Stiftung auf Spenden aus der Wirtschaft angewiesen. Neu sorgt eine Änderung im Unfallversicherungsgesetz für die nachhaltige Finanzierung. Die SUVA entschädigt künftig Asbestopfer. Der Baustoff Asbest ist in der Schweiz zwar seit den 90er Jahren verboten, doch jährlich erkranken rund 200 Menschen an Brustfellkrebs, dem sogenannten Mesothelium. Urs Berger ist Präsident der Stiftung Entschädigungsfonds für Asbestopfer. Noah Pio wollte von ihm wissen, wieso genau immer noch Menschen erkranken.
Dafür gibt es zwei Gründe. Man hat zwar schon vor über 25 Jahren Asbest als Baustoff verboten, nicht mehr eingesetzt, aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Bauten, Konstruktionen, die immer noch Asbest beinhalten. Und wenn daran gearbeitet wird, wenn ein älteres Haus abgebrochen wird oder wenn eine Renovation vorgenommen wird und man nimmt beispielsweise eine Decke runter, da kann es immer noch Asbest drin haben. Und wenn jemand unvorsichtig ist und nicht Spezialisten einsetzt, die diese Arbeit dann erledigen können, dann ist die Gefahr immer noch da, dass man sich neu infiziert. Das ist der eine Grund. Also es gibt immer noch Erkrankungen. Das andere ist die Karenzfrist von der Infektion, bis dann schlussendlich die Krankheit ausbricht, die kann bis zu 20 Jahre gehen.
Sie haben vorhin angetönt, bei der Gründung der Stiftung wurde Geld gesammelt, um das eben zu ermöglichen. Wie genau hat sich denn die Stiftung bis anhin finanziert?
Also bis anhin haben wir uns über Spenden finanziert. Die grundsätzliche Idee war, dass Private, aber vor allem natürlich die Wirtschaft, Spenden leistet, um diese Opfer zu unterstützen. Wir haben bis heute kumuliert, über diese rund 10 Jahre, haben wir 26 Millionen Spenden einnehmen dürfen. Wenn wir jetzt sehen, wir haben 26 Millionen Spenden bekommen, wir haben in der gleichen Zeit 17 Millionen Entschädigungen ausgezahlt, dann bleibt immer noch ein Rest von etwa 8 Millionen für die Opfer und etwas für die Administration. Also wir sind noch nicht unterfinanziert. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eben die Asbestproblematik doch noch einige Jahre andauern wird, dann wird es schwierig, mit diesem Geld alle künftigen Schäden auch bezahlen zu können.
Nun gibt es eine neue Möglichkeit der Finanzierung, die etwas längerfristiger ist. Seit Anfang Jahr kann dank einer Gesetzesänderung die SUVA die Stiftung mit Überschüssen finanzieren. Was erhoffen Sie sich von dieser längerfristigen Finanzierung?
Das ist natürlich für uns ein absoluter Glücksfall. Wir haben ja immer noch Spenden gesammelt. Wir haben aber von der Wirtschaft haben wir irgendwo nicht mehr Geld bekommen. Die privaten Spenden, die waren immer an einem ganz, ganz kleinen Ort. Und daher sind wir nun sehr froh, dass wir über die SUVA mit dieser Möglichkeit, dieser Gesetzesänderung und natürlich auch dem Willen der SUVA, dass sie das tut, eigentlich die Finanzierung gesichert haben. Wenn es nur noch 10 Jahre geht, wenn es noch 15 Jahre geht und wenn noch sehr viele Opfer, die eben nicht versichert sind, Ansprüche stellen, dann sind wir heute sicher, dass wir die alle befriedigen können. Das ist ein unglaublicher Erfolg. Und da sind wir natürlich dankbar, erstens, dass die SUVA angeboten hat und dann auch, dass die Politik so entschieden hat.
Sie planen jetzt ab nächstem Monat eine Kampagne, um auf die Stiftung und deren Angebote aufmerksam zu machen. Was ist genau das Ziel davon?
Es gibt sehr viele Opfer, die nicht wissen, dass sie einen Anspruch hätten und dass sie sich an jemanden wenden können. Und das ist einerseits für die Finanzierung und andererseits auch für die soziale Unterstützung, für die Beratung. Wir haben auch einen Beratungsdienst, der auch Angehörige unterstützt. Und was wir auch festgestellt haben, dass wir in der Deutschschweiz eine überproportionale Nachfrage haben nach unseren Beratungen und nach unserer Finanzierung. Und in der Westschweiz und im Tessin wirklich einen deutlich unterproportionalen. Und hier möchten wir auch etwas den Hebel ansetzen, dass man uns einfach auch in diesen Regionen besser kennt.
Urs Berger, haben wir gehört, er ist Präsident der Stiftung Entschädigungsfonds für Asbestopfer.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir nun am Ende angelangt von unserer Infosendung am heutigen 27. Januar. Diese Sendung wird heute noch um 18 Uhr wiederholt. Habt ihr Anregungen, Feedback, Kritik zu dieser Sendung, dann schreibt uns doch eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Das nächste aktuelle Rabe-Info, das gibt's dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr morgens. Zum heutigen Info beigetragen hat Noah Bio und am Mikrofon Sarah Heinzmann.
Rabe-Info, das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.